Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Attentäter von Toulouse ist tot. Der 23-Jährige wurde in einem Feuergefecht erschossen, als Polizisten in seine Wohnung vordrangen. Dort hatte er sich mehr als 30 Stunden lang verschanzt. Der Franzose algerischer Abstammung hatte zugegeben, bei Angriffen auf Soldaten und eine jüdische Schule 7 Menschen getötet zu haben. Die Morde waren von ihm gefilmt worden. Ermittler fanden die Videoaufnahmen. Der Attentäter soll dem Terrornetzwerk Al-Qaida nahegestanden haben.
Kurz nach 11 Uhr heute früh, minutenlanger Schusswechsel. Eliteeinheiten der Polizei stürmen die Wohnung des Attentäters. Nach 30 Stunden ist der Nervenkrieg in Toulouse beendet. Plötzlich ist der Mörder aus dem Badezimmer rausgekommen, hat sofort mit größter Gewaltbereitschaft losgeschossen, sehr heftig. Ein Mitglied des Einsatzkommandos erzählte mir, dass er noch nie zuvor ein Feuer von derartiger Intensität erlebt hat. 30 Schüsse habe der Attentäter auf die Sondereinheiten abgefeuert. 5 Polizisten wurden dabei verletzt. Der 23-Jährige trug kugelsichere Weste und Hose, sagte die Staatsanwaltschaft. Ein Scharfschütze habe ihn dann mit einem Kopfschuss getötet. Den Attentäter lebend zu ergreifen sei nicht möglich gewesen. Jetzt konzentrieren sich die Ermittlungen auf mögliche Komplizen, die ihn entweder zu diesen Taten gebracht oder ihn mit den nötigen Mitteln versorgt haben. Eine Organisation, die dem Terrornetzwerk Al-Qaida nahesteht, hat sich heute im Internet zu den Anschlägen bekannt. Ob die Gruppe tatsächlich mit dem Attentäter kooperierte, ist nicht klar. Er war jedenfalls schon länger im Visier der französischen Geheimdienste. Zeitweise soll er sich in Afghanistan und Pakistan aufgehalten haben. Hinweise auf seine Gewaltbereitschaft habe es aber nicht gegeben, betonen die Ermittler. Kritik am Einsatz in Toulouse wollte Präsident Nicolas Sarkozy heute nicht teilen. Er bedankte sich bei den Sicherheitskräften und forderte rechtliche Konsequenzen.
La propagation.
Die Verbreitung und Verharmlosung von extremistischen Ideologien sollen strafbar gemacht werden. Dazu wollen wir die Mittel des Antiterrorkampfes nutzen. Nach einer kurzen Atempause ist Frankreich damit wieder im Wahlkampf angekommen.
In Toulouse ist mein Kollege Michael Strempel mit Informationen über die Nachwirkungen der Attentate.
Der Albtraum von Toulouse ist heute Abend vorbei. Die Polizei ist weitgehend abgezogen. Nur noch einige Sicherheitskräfte zur Spurensicherung sind hier im Einsatz. Die Menschen am östlichen Stadtrand gewinnen ihr bislang so ruhiges Wohnviertel ganz allmählich wieder für sich zurück. Und dennoch bleiben gemischte Gefühle und es bleiben Fragen. Haben die Sicherheitskräfte versagt, als sie den ihnen so bekannten Mohamed Merah weitgehend unbehelligt ließen? Werden die mehr als 5 Millionen Muslime in Frankreich durch die Morde von Toulouse noch weiter an den gesellschaftlichen Rand gedrängt? Viele hier befürchten, dass der jetzt wieder aufflammende Wahlkampf, befeuert durch die dramatischen Ereignisse, gesellschaftliche Gräben in Frankreich vertiefen könnte. Zurück zu Jan Hofer.
Wegen Aufrufen zu Terror und Gewalt im Internet ist heute ein 26-Jähriger in Koblenz verurteilt worden. Das Oberlandesgericht verhängte 5 Jahre Haft gegen den in Syrien geborenen Studenten. Aufgrund von Indizien sahen es die Richter als erwiesen an, dass der Mann unter Pseudonym für islamistische Terrororganisationen geworben hatte. Die Verteidigung will das Urteil anfechten. Im Streit über ein neues Gesetz zur vorsorglichen Speicherung von Internet- und Telefondaten erhöht die EU-Kommission den Druck auf Berlin. Brüssel droht mit einer Klage beim Europäischen Gerichtshof, sollte die Bundesregierung bis in 4 Wochen nicht eine entsprechende EU-Richtlinie umsetzen. Danach sollen die Daten ohne konkreten Verdacht über 6 Monate gespeichert werden. In der Koalition ist das umstritten. Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich auf erste Schritte für ein mögliches neues NPD-Verbotsverfahren geeinigt. In Berlin beschlossen sie, V-Leute in der Führungsebene künftig nicht mehr als Informanten zu nutzen. Zudem soll systematisch Beweismaterial gesammelt und ausgewertet werden. Eine endgültige Entscheidung über ein neues Verbotsverfahren ist erst später geplant.
Unions- und SPD-Innenminister sind sich einig, die NPD sei verfassungsfeindlich und gehöre verboten. Doch klar sei auch, ein Verbotsverfahren dürfe nicht noch einmal scheitern. Die Minister beschlossen deshalb heute jetzt erst einmal 6 Monate lang Material zu sammeln mit offenem Ausgang, wie der Bundesinnenminister betonte.
Wenn wir das anhand der Kriterien aufgearbeitet haben, kann ich Ihnen sagen, für wie groß ich die Möglichkeit und die Chance halte, beziehungsweise das Risiko halte, ein solches Verfahren in die Wege zu leiten, das kann ich jetzt noch nicht.
Einige hundert Meter vom Tagungsort entfernt demonstrierten heute rund 20 NPD-Anhänger. Dass die NPD sich jetzt nach außen gemäßigter geben werde, das vermuten auch die Innenminister, das aber habe keinen Einfluss auf das Verfahren.
Es gibt einen gemeinsamen Willen, dass wenn die Materialien, die vorliegen, sei es aus Quellen, sei es aus öffentlich zugänglichem Material, die Chance lassen, dass ein solches Verfahren erfolgreich betrieben werden kann, dann soll es auch betrieben werden.
Am stärksten drängte heute der bayerische Innenminister auf ein schnelles Verfahren.
Man muss respektieren, dass es für das Verbot einer Partei eine besondere Hürde gibt, ein besonderes Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber man darf diese Hürden auch nicht selbst unnötig hochreden.
In allen Ländern sollen nun bis 2. April die V-Leute des Verfassungsschutzes in der Führungsebene der NPD abgeschaltet werden. An solchen V-Leuten war das erste Verbotsverfahren 2003 gescheitert.
Ein umfangreiches Dossier über rechtsextreme Bewegungen in Deutschland haben wir im Internet auf tagesschau.de zusammengestellt. Bundesarbeitsministerin von der Leyen hat heute ihre Rentenpläne zum Schutz vor Altersarmut vorgestellt. Kern ist eine Zuschussrente für alle Geringverdiener, die regelmäßig gearbeitet haben, deren Rentenansprüche aber dennoch nicht über die staatliche Grundsicherung hinausgehen. Vor allem Frauen, die Kinder erzogen haben, sollen davon profitieren.
Wenn Ursula von der Leyen über ihr Konzept gegen Altersarmut spricht, ist oft von Gerechtigkeit die Rede. Mit der neuen Zuschussrente solle die Lebensleistung honoriert werden. Sie ist das Herzstück des Rentenpakets. Wer jahrzehntelang Geringverdiener war oder Kinder erzogen hat, soll bis auf 850 Euro aufstocken können. Es soll eine Kombirente geben, damit Frührentner mehr dazu verdienen können. Und noch mehr Selbstständige sollen verpflichtet werden, langfristig fürs Alter vorzusorgen.
Es kann nicht sein, dass Selbstständige ein Leben lang nach dem Prinzip Hoffnung leben, dass später der große Gewinn kommt. Aber sie wissen, dass sie, wenn es eng wird, in der Grundsicherung aufgefangen werden.
Der Vorstoß für die Absicherung von Selbstständigen kommt bei der Opposition gut an. Das System müsse aber flexibel sein. Die Zuschussrente dagegen sei eine Mogelpackung. Gegen Altersarmut müsse bei den Ursachen angesetzt werden.
Das Hauptproblem in Deutschland ist, dass viele Menschen in schlechter Arbeit sind, von Billiglöhnen leben müssen, ständig von einer Maßnahme in die andere geschoben werden. Und für diese Menschen droht in Zukunft Altersarmut, auch für die, die arbeitslos waren, unverschuldet, und die auch wegen Krankheit frühzeitig aufhören müssen. Und genau für diese Menschen hat Frau von der Leyen überhaupt gar keine Antwort.
Fakt ist, Frau von der Leyen schafft es mit ihrem Modell nicht, dass große Teile der armen Rentnerinnen und Rentner tatsächlich aus der Grundsicherung rausgeholt werden.
Streit droht der Ministerin mit der FDP. Die will bislang nur zustimmen, wenn die Zuschussrente ausschließlich aus Steuergeldern bezahlt wird.
Jeder Bürger soll künftig regelmäßig befragt werden, ob er nach seinem Tod Organe spenden will. Vertreter aller Fraktionen warben heute im Bundestag für den parteiübergreifenden Entwurf für ein neues Transplantationsgesetz. Eine Pflicht, sich zu entscheiden, soll es aber nicht geben. Die Neuregelung zielt vielmehr darauf ab, dass sich jeder aktiv mit dem Thema auseinandersetzt.
Sven ist chronisch nierenkrank, fast täglich muss er zur Dialyse. Nur ein Spenderorgan kann den 21-Jährigen retten. Als seine Nierenschwäche bemerkt wurde, war er erst 14 Jahre alt.
Und seitdem habe ich Dialyse gehabt, 8 Monate, und dann wurde ich transplantiert. Das waren die letzten 6 Jahre, und jetzt hatte ich am Anfang des Jahres eine Nierenabstoßung von meiner transplantierten Niere, und seitdem bin ich wieder in Dialyse.
Für Menschen wie Sven soll die Organspende reformiert werden. Ausgelöst wurde die Debatte auch durch das Schicksal von Frank-Walter Steinmeier, der seiner kranken Frau eine Niere gespendet hat. Gemeinsam werben nun Regierung und Opposition um mehr Organspender.
Organspende ist eine Frage der Mitmenschlichkeit, und Politik hat diese Mitmenschlichkeit möglich zu machen. Das heißt, Hürden da abzubauen, wo sie noch bestehen.
Denn jeder, der auf einer Warteliste dringt, auf ein Organ in Deutschland wartet, ist einer zu viel. Und das ist ein starkes Signal, dass wir hier gemeinsam daran arbeiten, das in Deutschland besser zu machen.
Künftig sollen die Krankenkassen ihre Mitglieder regelmäßig fragen, ob diese zur Organspende bereit sind. Die Entscheidung bleibt aber freiwillig, denn viele Bürger haben Bedenken.
Wir hören oft genug, dass die Menschen sagen, wenn ich Organspender bin, muss ich dann früher sterben? Wird dann mit mir noch die Medizin gemacht, wie bei den anderen, die sich nicht bereit erklärt haben? Und genau darüber muss viel besser aufgeklärt und informiert werden.
Die Dialysepatienten in der Berliner Charité hoffen, künftig nicht mehr so lange auf ein rettendes Organ warten zu müssen.
Leibliche Väter haben nicht in jedem Fall Anspruch auf rechtliche Anerkennung ihrer Vaterschaft. Nämlich dann nicht, wenn die Mutter des Kindes mit einem anderen Partner zusammenlebt, der rechtlich die Vaterschaft anerkannt hat. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden. Die Straßburger Richter wiesen damit heute die Klagen von zwei Männern aus Deutschland ab. Sie können noch Rechtsmittel einlegen. Die Zukunft der von Entlassung bedrohten Schleckerbeschäftigten ist weiter ungewiss. Die Bundesländer konnten sich heute noch nicht auf einen Finanzplan für Auffanggesellschaften einigen. Sie sollen die rund 11.000 Mitarbeiterinnen beruflich qualifizieren und vermitteln helfen. Mehrere Länder fordern ein weiteres Wirtschaftsgutachten. Die Zeit drängt. Die Einkommen der Betroffenen sind nur noch bis Monatsende über das Insolvenzgeld gesichert.
Viele der Schleckerverkäuferinnen haben erst am Morgen erfahren, dass sie auf der Kündigungsliste stehen. Nach dem Schock wurden sie sofort zusammengerufen, wie hier in Berlin. Obwohl heftig darüber gestritten wird, wie genau eine Transfergesellschaft aussehen könnte, wurde bereits die Arbeit aufgenommen. Überall in Deutschland im Auftrag des Insolvenzverwalters. Das Ziel, die Mitarbeiter weiter zu beschäftigen. Viele fühlen sich überrumpelt.
Man hat ja keine Zeit, irgendwie sich zu überlegen, zu entscheiden, was macht man.
Ich fühle mich unter Druck gesetzt, auf jeden Fall.
11 regionale Gesellschaften sind geplant, um die Schlecker-Mitarbeiterinnen umzuschulen oder weiterzubilden. Aber die Finanzierung dieses Modells ist weiter offen. Mehr als 5 Stunden stritten Vertreter der Länder über die Verteilung der Bürgschaften, um den 71 Millionen Euro Kredit abzusichern. Baden-Württemberg drückt aufs Tempo, doch mehrere Länder haben Vorbehalte.
Wir sind eben noch nicht zu einer endgültigen Einigung gekommen. Ich will aber weiterhin mich dafür einsetzen, dass diese Transfergesellschaft Ende März steht.
Baden-Württemberg will jetzt bei der Kreditbürgschaft in Vorleistung gehen. Die Auffanggesellschaften haben heute ihre Arbeit dennoch ohne vertragliche Grundlage aufgenommen.
Wir wollen auch unseren Teil dazu beitragen, dass in dieser ungewöhnlichen Situation alles möglich gemacht wird für die betroffenen Schleckerfrauen.
Die Zeit drängt, um die drohende Arbeitslosigkeit vorerst zu verhindern.
Vor der nächsten Tarifrunde im öffentlichen Dienst machen die Gewerkschaften weiter Druck auf die Arbeitgeber, heute besonders im Osten. Wie hier in Halle legten tausende Beschäftigte die Arbeit nieder. Verdi-Chef Bsirske drohte erneut mit Urabstimmung und Dauerstreiks, falls es zu keinem akzeptablen Ergebnis komme. Auch in Potsdam wurde lautstark demonstriert für 6,5% mehr Geld, mindestens aber 200 Euro pro Monat.
In Portugal haben zehntausende Menschen gegen den strikten Sparkurs der Regierung demonstriert. Dabei ist es am Abend in der Hauptstadt Lissabon auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. Ein 24-stündiger landesweiter Streik legt das öffentliche Leben weitgehend lahm. Besonders betroffen ist der Nah- und Fernverkehr. Das hochverschuldete Portugal bekommt seit 2011 internationale Finanzhilfen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei fast 15%.
Krasimir Balakow ist neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten Kaiserslautern. Der 45-jährige Bulgare folgt auf Marco Kurz, der nach 16 Spielen ohne Sieg entlassen worden war. Die Pfälzer stehen am Tabellenende und damit vor ihrem dritten Ligaabstieg.
Silber für Stefanie Becker zum Auftakt der Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften im niederländischen Heerenveen. Über die 3000 Meter besiegte die Erfurterin im direkten Duell die Berlinerin Claudia Pechstein und lief zunächst die beste Zeit. Doch selbst eine Saisonbestleistung reichte für Stefanie Beckert nicht zum Titelgewinn. Den sicherte sich überlegen die große Favoritin Martina Sablikova mit mehr als 2 Sekunden Vorsprung. Claudia Pechstein verpasste als Vierte hinter Titelverteidigerin Irene Wüst Bronze nur um 0,12 Sekunden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 23. März.
Das Sonnenhoch wird vorübergehend etwas schwächer und so können ab morgen in der Südhälfte einige Quellwolken auftauchen, die örtlich Schauer oder Gewitter im Gepäck haben. Heute Nacht ist es verbreitet klar. Vor allem in den östlichen Landesteilen bildet sich gebietsweise Nebel oder Hochnebel, aber auch in der Nähe von Gewässern wird es stellenweise neblig. Im Osten können sich Nebel- oder Hochnebelfelder morgen zum Teil länger halten, sonst verbreitet sonnig. Über den Bergen der Südhälfte sind am Nachmittag einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Der schwache Wind weht im Norden aus Nord, sonst aus Nordost bis Ost. Heute Nacht 1 bis 7 Grad. Am Alpenrand gibt's wieder leichten Frost. An der Küste morgen 10 bis 11, entlang des Rheins 20 bis 22 Grad. Auch am Wochenende nach Nebelauflösung vielerorts freundlich, am Samstag im Norden und an den Alpen wolkig, einzelne Schauer oder Gewitter gibt's im Süden. Dort auch am Sonntag noch einige Quellwolken und örtliche Schauer. Die neue Woche beginnt meist sonnig und warm.
Gegen 22.45 Uhr begrüßt sie Tom Buchow in den Tagesthemen. Er liefert weitere Hintergründe zu dem Attentäter von Toulouse und stellt eine sächsische Kleinstadt und ihr Neonazi-Problem vor. Ihnen noch einen guten Abend.